Joko Schlager.
Der True Crime Podcast von Schlager.de.
Mit Janina Kirsch und Bettina Steinke. Sabinal, Texas, 29. August 1998. Ein einfaches gelbes Haus in der North Pickford Street. Es ist früher Morgen. Die Stadt ist noch dunkel. Die Straßen sind leer. Alles wirkt ruhig. Doch da ist ein Geräusch. Im Haus. Johnny Rodriguez tritt ein. Drinnen ist es dunkel. Möbel, Türen, Schatten. Er greift zur Waffe. Eine Magnum. Für einen Moment scheint alles stillzustehen. Dann eine Bewegung. Ein Schuss. Die Kugel trifft einen Mann. Er bricht zusammen. Hilfe wird gerufen. Doch am Ende dieses Morgens ist ein Mensch tot. Der Mann, der geschossen hat, ist Johnny Rodriguez. Countrystar, Sohn dieser Stadt. Und plötzlich steht eine Frage im Raum. Was genau ist in dieser Nacht in diesem Haus wirklich passiert?
Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuen Folge von Soko Schlager. Wie ich höre, liebe Janina, haben wir heute mal wieder einen etwas anders gelagerten Fall.
Ja, hi auch von mir. Und Bettina, du hast recht. Heute geht es nicht um einen getöteten Star, wie so oft bei uns, sondern heute ist der Star derjenige, der schießt, also der Schütze.
Wir erzählen heute die Geschichte von Johnny Rodriguez, eine absolute Country-Größe, Dutzende Singles in den Country-Charts der USA, davon mehrere Nummer-1-Hits.
Ja, seine Karriere und auch sein Werdegang klingt alles fast wie aus einem Roman, so viel kann ich schon mal verraten. Die Geschichte hätte man sich nämlich wirklich kaum anders ausdenken können und ihr werdet auch alle noch verstehen, warum ich das sage. Dazu gehört ein ja kometenhafter Aufstieg und ein sehr dunkles und tragisches Kapitel, wie ihr euch ja jetzt auch alle schon denken könnt.
Ja, um all das wird es jetzt gehen, um den Aufstieg und auch das tragische Kapitel. Ich bin schon sehr gespannt und mich interessiert natürlich brennend, wie er so erfolgreich geworden ist und wieso ein Star, der vermeintlich alles hat, Ruhm, Status, Geld, einen anderen Menschen erschießt und was dazu geführt hat.
Sabinal, Texas. Eine kleine Stadt westlich von San Antonio, Südtexas. Weites Land, heiße Straßen, Staub, Pickup-Trucks, Kirchen, Footballfelder. Hier wird Johnny Rodriguez im Dezember 1951 geboren. Sein voller Name Juan Raúl Davis Rodriguez. Er wächst in einer mexikanisch-amerikanischen Familie auf, als eines von vielen Kindern. Das Leben ist einfach, die Familie groß. Johnny ist ein beliebter Junge, kein Außenseiter. Er ist Messdiener, gut in der Schule, er spielt Football. Ein Junge mit Möglichkeiten, einer, dem Menschen etwas zutrauen. Und dann ist da noch die Musik. Als Johnny 7 Jahre alt ist, bekommt er von seinem älteren Bruder Andres eine Gitarre. Ein Geschenk, das im Rückblick fast zu perfekt klingt. Der ältere Bruder gibt dem Jüngeren ein Instrument. Ohne es zu wissen, schenkt er ihm damit vielleicht den wichtigsten Gegenstand seines Lebens. Johnny spielt, Johnny singt. Noch ist das keine Karriere, kein Nashville, kein Plattenvertrag, kein Applaus. Es ist erst einmal nur ein Junge mit einer Gitarre in Sabinal. Aber wer ihn hört, merkt, da ist etwas. Doch bevor daraus Ruhm wird, kommen Verluste. Als Johnny 16 Jahre alt ist, stirbt sein Vater an Krebs. Und kaum hat die Familie diesen Verlust überhaupt begriffen, kommt der nächste Schlag. Nur ein Jahr später stirbt Andres bei einem Autounfall. Der Bruder, der Johnny die Gitarre geschenkt hatte. Damit verliert Johnny nicht nur einen Bruder, er verliert den Menschen, der ganz am Anfang seiner Musikgeschichte steht. Und Johnny gerät aus der Spur. Ende der 60er Jahre landet er das erste Mal im Gefängnis, in einer Zelle in Uvalde Country. Warum genau, ist später Teil seiner Legende geworden. Die berühmteste Version klingt fast wie aus einem Film. Johnny soll gemeinsam mit Freunden eine Ziege gestohlen haben, um sie für ein Barbecue zu grillen. Als sie geschnappt werden, nimmt Johnny die ganze Schuld auf sich. Er soll nicht geahnt haben, dass dieses Verhalten heftige strafrechtliche Konsequenzen mit sich bringt. Und so landet er hinter Gittern. Eine wilde Geschichte. Eine Geschichte, die man sich merkt. Eine Geschichte, die perfekt in die Mythologie eines rauen Country-Lebens passt. Aber wie so oft bei Legenden ist die Wahrheit vielleicht auch weniger bunt, weniger spektakulär. Später wird diese Version relativiert. Texas Ranger Joaquin Jackson soll in einem Interview gesagt haben, es sei eigentlich nur um eine unbezahlte Geldstrafe gegangen. Kein irrer Diebstahl, kein dramatisches Verbrechen. Eher ein Junge, der nach zu vielen Verlusten in Schwierigkeiten gerät. Doch für das, was danach passiert, wird weniger die genaue Ursache entscheidend sein. Es ist der Ort, der zählt. Johnny sitzt in einer Zelle. Ein junger Mann aus Sabinal. Ungefähr 18 Jahre alt. Vater tot, Bruder tot. Für viele wäre diese Zelle ein Endpunkt. Der Moment, in dem sich ein Leben verengt. Der Punkt, an dem es bergab geht. Aber nicht für ihn. Für Johnny wird sie zum unerwarteten Anfang. Denn hinter Gittern tut er das, was er schon als Kind getan hat. Er singt. Nicht für ein Publikum, nicht für Geld, nicht für Ruhm. Er singt, vielleicht, weil es das Einzige ist, was ihm bleibt. Und irgendwo außerhalb der Gitter hört jemand zu. Ein Mann, der Johnny Rodriguez' Leben für immer verändern wird.
Du hattest definitiv recht. Das ist natürlich ein wahnsinnig filmischer Anfang. Ein Junge aus einer kleinen Stadt in Texas mit einer großen Familie, die Gitarre vom Bruder. Dann diese zwei Verluste. Der Vater ist tot, der Bruder ist tot und schließlich landet er im Gefängnis. Das klingt fast schon so, als hätte jemand später die perfekte Country-Origin-Story daraus gebaut, oder?
Ja, gerade diese Geschichte mit der Ziege, ne? Das ist so eine Erzählung, die man irgendwie sofort weitererzählen will. Also das ist so richtig schön Klatsch und Tratsch, muss man jetzt an der Stelle mal sagen.
Ja, und das klingt auch einfach sehr skurril. Aber gut, du hast ja auch gesagt, die Story wurde nachträglich relativiert und es ist eben nicht sicher, ob es wirklich genau so war.
Genau, das ist so Teil eines wirklichen Mythos geworden. Es gibt halt diese spätere Darstellung dieses Texas Rangers, Joaquin Jackson, der irgendwann gesagt hat, ja, das war alles gar nicht so dramatisch. Das ging irgendwie um eine unbezahlte Geldstrafe und nicht um so einen Ziegendiebstahl. Aber so richtig weiß man das am Ende nicht, weil Johnny Rodriguez selbst hat das Ganze immer wieder humorvoll befeuert. Ja, also der hat mal in einem Interview gesagt, ich zitiere mal hier wörtlich, "Every time I play somewhere, at least two or three people say, 'Hey, what about them goats? Or where's the cabrito?'" Also immer wenn er irgendwo aufgetreten ist, haben mindestens zwei oder drei Menschen zu ihm gesagt, hey, was ist denn mit den Ziegen? Oder wo ist denn die gegrillte Ziege? Es gibt auch andere Medien, die Rodriguez zitieren, dass er dann irgendwann mal später gesagt hat, er habe eigentlich nie wirklich eine Ziege gestohlen, sondern es sei about to gewesen. Also er war kurz davor, eine Ziege zu stehlen, ja? So, und dass es sich um eine wertvolle Angora-Ziege gehandelt haben soll. Also ich finde, dass der Johnny selber auf diese Geschichten immer wieder aufnimmt und darüber erzählt und dann ja auch sagt, nee, ich war eher kurz davor, die zu stehlen, zeigt ja eigentlich, dass das nie richtig, es wurde halt nie richtig aufgelöst und deswegen ist das halt einfach zu so einer Legende geworden. Ob sie nun exakt so stimmt oder nicht, ey, I don't know.
Ja, wie du sagst, es ist wahrscheinlich einfach eine Legende, würde ich jetzt mal sagen.
Who knows, Bettina, who knows?
Ja. Das heißt aber, was wir genau wissen ist, dass er im Gefängnis saß, aber wie er im Gefängnis gelandet ist, das ist so ein bisschen nebulös.
Genau, der Weg in die Zelle ist, wie du sagst, ein bisschen nebulös. Aber für die Dramaturgie ist dieser Gefängnisaufenthalt das eigentlich Wichtige und das Entscheidende. Denn in diesem Gefängnis passiert halt etwas, womit, also eigentlich niemand gerechnet hat. Wahrscheinlich vor allem nicht er.
Ja, bevor du uns gleich darüber aufklärst, was dann so in diesem Gefängnis passiert ist, finde ich aber schon, dass wir nochmal eine Sache loswerden sollten. Und ja, auch unseren Hörern klar machen, dass wir Rodriguez jetzt nicht direkt als geborenen Problemfall erzählen. Ja, also der war auch ein Messdiener, ein guter Schüler, Footballspieler. Also er ist jetzt kein Junge, bei dem alle von Anfang an gesagt hätten, oh, das wird mal böse enden mit ihm.
Nee, absolut richtig. Also das war ein Junge, der Möglichkeiten hatte, Talent. Er hatte auch Menschen um sich, die an ihn geglaubt haben. Aber natürlich kippt halt nach diesen Verlusten etwas. In späteren Biografien wird dieser Abschnitt, also diese Verluste und dann auch wie er im Gefängnis landet, oft sehr knapp erzählt. Vatertod, Brudertod, ja. Er wird halt zu so einem, in Anführungsstrichen, Troubled Teen, also so einem, wie sagt man das auf Deutsch, so ein Teenager mit Problemen, so. Und das finde ich aber auch richtig, wie du es auch gesagt hast, ein bisschen kurz gedacht. Das ist halt einfach ein Junge, der in sehr kurzer Zeit zwei zentrale Menschen verliert in seinem Leben, sein Vater und sein Bruder. Ein Junge, der plötzlich mit Trauer umgehen muss, bevor er halt überhaupt richtig erwachsen ist.
Ja, genau. Und du hast es ja jetzt auch ein paar Mal gesagt, wir sprechen hier halt über einen Jungen beziehungsweise über einen Teenager. Du hast gerade in Anführungszeichen den Begriff Troubled Teen gebracht. Und ich finde, ja, das sollte auch unseren Hörern klar sein. Wir sprechen hier halt von einem Teenager, der viel durchgemacht hat. Genau.
Genau, und ich finde, in dem Kontext ist weder die, jetzt, ob sie nun geklaut wurde, die Ziege oder nicht, oder am Ende, ob das am Ende gar nicht stimmt, oder ob es sich jetzt am Ende um eine unbezahlte Geldstrafe behandelt, jetzt nicht so dramatisch. Also das war jetzt kein heroinabhängiger Mann, junger Mann, der irgendwelche Frauen vergewaltigt hat. Ne? Also ich finde, man, das ist halt ein Fehler gewesen von ihm. Und man muss es auch alles immer ein bisschen im Kontext sehen. So.
Ja, also fassen wir zusammen, Ziegenraub ist kein Kavaliersdelikt.
Genau. So, aber wie auch immer es jetzt auch war, wie auch immer er am Ende dorthin gekommen ist, er sitzt im Gefängnis.
Und er singt in diesem Gefängnis.
Oh ja, er singt. Der Mann, der zuhört, heißt Joaquin Jackson. Kein Musikmanager, kein Produzent, kein Mann aus Nashville, ein Texas Ranger. Jackson hört Johnny Rodriguez singen. Und offenbar merkt er sofort, da ist etwas in dieser Stimme. Etwas Warmes, etwas Eigenes, etwas, das auf die Bühne gehört. Johnny ist zu diesem Zeitpunkt ein junger Mann im Gefängnis. Der Weg, der vor ihm liegt, ist unklar. Vielleicht sogar gefährlich. Denn wenn ein junger Mensch einmal in Schwierigkeiten gerät, ist die nächste Tür oft nicht die nach draußen, sondern noch tiefer hinein. Aber Joaquin Jackson sieht mehr in ihm. Er erzählt einem Mann von dieser Stimme. Dieser Mann heißt James T. Happy Sheehan. Sheehan betreibt das Alamo Village bei Brackettville, Texas. Eine Westernstadt, gebaut als Filmkulisse. Ein Ort aus Staub, Holzfassaden, Saloons, Pferden und Westernmythos. Ein Ort, an dem Touristen das alte Texas sehen wollen oder zumindest die Version davon, die Hollywood ihnen versprochen hat. Happy Sheehan gibt Johnny eine Chance. Er holt ihn nach Alamo Village. Nicht als fertigen Star, sondern als jungen Mann, der sich bewähren soll. Johnny singt für Besucher, fährt die Stagecoach, arbeitet mit Pferden. Eine Art zweite Chance unter Aufsicht. Der Ranger macht ihm klar, wenn du Ärger machst, komme ich dich holen. Und irgendwann hören wieder die richtigen Leute zu, als Johnny singt. Tom T. Hall und Bobby Bear, zwei echte Schwergewichte aus Nashville. Sie gehören zur Country-Welt. Sie kennen Stimmen, sie kennen Songs. Sie wissen, wann jemand nur schön singt und wann jemand eine Geschichte in der Stimme trägt. Bei Johnny hören sie offenbar genau das. Tom T. Hall und Bobby Bear ermutigen Johnny, nach Nashville zu gehen. Nashville. Für einen jungen Mann aus Sabinal muss dieses Wort geklungen haben wie eine andere Welt. Music City. Der Ort, an dem Country nicht nur gespielt wird, sondern entschieden. Wer wird gehört? Wer kommt ins Radio? Wer bekommt einen Vertrag? Wer bleibt nur einer von Tausenden, die mit einer Gitarre und einem Traum ankommen? 1971 macht Johnny Rodriguez sich auf den Weg. Er fährt in eine Stadt, in der plötzlich alles möglich scheint, aber nichts garantiert ist. In Nashville hilft ihm Tommy T. Hall weiter. Johnny spielt zunächst Gitarre in Halls Umfeld. Er lernt die Stadt kennen, die Studios, die Songwriter, die Bühnen, die Menschen, die alle hoffen, dass genau ihr Lied, genau ihre Stimme, genau ihr Moment der nächste große Durchbruch wird. Und Johnny muss sich dort nicht nur musikalisch beweisen. Er muss auch als jemand bestehen, der nicht dem typischen Bild eines Country-Stars dieser Zeit entspricht. Er ist mexikanisch-amerikanisch. Sein Name ist Rodriguez. Seine Geschichte kommt nicht aus den üblichen Nashville-Schablonen. Es gibt Gerüchte, dass er anfangs zeitweise als Johnny Rogers auftreten soll. Ein Name, der weniger auffällt, weniger fremd klingt, vielleicht leichter in das damalige Country-Geschäft passt. Aber am Ende wird aus Johnny Rodriguez nicht Johnny Rogers. Er behält seinen Namen. Und genau das ist wichtig. Denn Johnny Rodriguez wird nicht berühmt, indem er seine Herkunft versteckt. Seine Herkunft wird Teil seiner Musik, Teil seiner Stimme, Teil seines Erfolgs. Dann kommt Mercury Records. Ein Vorsingen, ein Vertrag und plötzlich ist der Junge aus Sabinal nicht mehr nur ein Versprechen. Er steht im Studio, er nimmt Songs auf. 1972 erscheint seine erste große Single Pass Me By, If You Are Only Passing Through. Der Titel klingt fast wie ein Satz aus seinem eigenen Leben. Wenn du nur auf der Durchreise bist, geh weiter, verschwinde da nicht einfach. Für Johnny Rodriguez wird dieser Song der Durchbruch. Er kommt in die Country-Charts und danach geht es schnell. You always come back to hurting me, that's the way love goes, I just can't get her out of my mind. Johnny Rodriguez wird in den 70er Jahren zu einem der großen neuen Namen der Country-Musik. Und mehr noch, er wird zu einem der ersten mexikanisch-amerikanischen Künstler, die im Country-Mainstream wirklich sichtbar werden. Nicht irgendwo am Rand, sondern mitten in Nashville.
Okay, wir müssen da einmal kurz sortieren, weil diese Entdeckungsgeschichte wirklich fast zu gut klingt. Also ein Texas Ranger hört ihn singen und vermittelt ihm dann einen Job. Habe ich das richtig verstanden?
Joaquin Jackson ist in dieser Geschichte wirklich so eine Art, weiß nicht, Guardian Angel, Glücksfall, wie auch immer man ihn jetzt bezeichnen will, sein Schicksal. Er hört halt nicht nur diese Stimme, sondern er macht auch was damit. Also er erzählt halt diesem Happy Shahan von Johnny. Und Shahan ist halt der Mann, der dem das Alamo Village gehört oder der das betreibt. So, und da arbeitet er dann halt danach und da wird er dann ja auch wieder entdeckt.
Also dieses Alamo Village muss man vielleicht auch einmal erklären. Das klingt ja erstmal so, als wäre das ein echter historischer Ort.
Ja, ist es aber gar nicht. Also man muss sich das ein bisschen so vorstellen, wie man das halt auch in den Filmen, in den Western-Filmen halt so sieht. Also Holzfassaden, Saloons, diese Türen, die auf- und zuschwingen, Pferdestaub und mittendrin halt dann die ganzen Touristen. Also vielleicht kann man sagen, so eine Art Western-Erlebniswelt.
Also ein bisschen wie Filmpark trifft Karl-May-Festspiele.
Ja, oh, übrigens bin ich ein großer Fan von den Karl-May-Festspielen früher gewesen in Bad Segeberg. Genau, also ja, halt so eine Mischung aus Westernstadt, Freizeitpark, Filmkulisse. Halt nur nicht in Bad Segeberg, so wie die Karl-May-Festspiele, sondern halt mitten in Südtexas. Und Happy Shahan gibt Johnny dort Arbeit.
Ja, das finde ich wichtig zur Einordnung. Es ist nämlich nicht so, der Ranger hört ihn und am nächsten Tag hat Johnny direkt einen Plattenvertrag.
Nee, gar nicht. Also das ist eher so, der Ranger ist halt jemand, der hört dieses Talent und der glaubt an ihn. Und ich finde das ja per se schon mal super schön, dass da ein Mensch ist, der sagt, hey, jeder hat eine zweite Chance verdient, ja. Und wenn man Talent hat, dann tue ich vielleicht auch was dafür, dass der dieses Talent irgendwann nutzen kann. Aber wie du sagtest, er bekommt halt nicht einen Plattenvertrag, sondern er bekommt erstmal eine zweite Chance. Und Johnny selbst hat später auch erzählt, dass Joaquin Jackson ihm sehr, sehr deutlich klar gemacht haben soll, so nach dem Motto, ey, wenn du wieder Ärger machst, dann komme ich dich holen.
Sehr Texas Ranger-mäßig.
Ja, total. Aber es zeigt halt auch, dass er halt mit dieser Chance, die er ihm gibt oder die er ihm vermittelt hat, halt auch eine Verantwortung sieht. Also diese Chance war halt an eine Verantwortung gebunden, die Verantwortung von Johnny Rodriguez, sich zu benehmen und sich zu bewähren.
Und dann passiert in Alamo Village ja wieder so ein Zufall, der eigentlich keiner sein dürfte. Tom T. Hall und Bobby Bear hören ihn. Und die Männer musst du bitte noch mal ein bisschen genauer erklären. Dass, also diese beiden Namen sind ja wahrscheinlich nicht jedem unserer Hörer geläufig. Also ich habe sie nicht gekannt.
Nee, waren sie mir auch nicht zugegebenermaßen. Also Tom T. Hall war wohl einer der wichtigsten Songwriter seiner Zeit. Sein Spitzname war damals The Storyteller, weil seine Songs halt einfach tolle Geschichten erzählt haben. Hat unter anderem Songs für Harper Valley PTA geschrieben oder Jeannie C. Reilly und hatte aber auch selbst Erfolg als Künstler. Und das ist, genau, Tommy T. Hall ist einer von den beiden.
Und Bobby Bear?
Bobby Bear war ebenfalls ein etablierter Country-Sänger, schon ja, seit den 60er Jahren eigentlich erfolgreich.
Also zwei Männer mit Namen, mit Kontakten und auch mit Gewicht in Nashville. Also wenn solche Leute zu einem jungen Sänger aus Südtexas sagen, du solltest nach Nashville gehen, dann ist das nicht nur ein nettes Kompliment, sondern auch eine Tür, die sich öffnet.
Exakt, absolut, ja.
Und Nashville ist in dieser Geschichte natürlich nicht einfach irgendeine Stadt. Also wir haben in der Folge zu David Stringbean Aikman ja schon mal drüber gesprochen.
Ja, Nashville können wir hier nur noch mal an der Stelle wahrscheinlich kurz und knapp wiederholen für alle, die es noch nicht gehört haben. Das Zentrum der Country-Musik. Also der Ort, an dem entschieden wird, wer im Country-Geschäft eine echte Chance bekommt. Und wahrscheinlich gibt es keinen wichtigeren Ort für Country-Musik. Ich würde sagen, auch heute noch als Nashville.
Und Johnny kommt da als jemand hin, der nicht unbedingt in das klassische Bild passt. Er ist mexikanisch-amerikanisch, er kommt aus Südtexas. Sein Name ist Rodriguez. Und du sagtest gerade, dass es Berichte gibt, dass er zeitweise als Johnny Rogers auftreten sollte. Also mit einem Namen, der weniger mexikanisch klingt. Das ist schon ziemlich deutlich.
Genau, darüber bin ich bei der Recherche immer mal wieder gestolpert. Also es gab immer mal wieder Berichte, die das so aufgegriffen haben. Aber so richtig bestätigt wurde das nie. Also das ist so ein bisschen wie mit der Ziegengeschichte. Das ist irgendwie so ein Gerücht, was sich sehr hartnäckig hält. Aber an der Stelle wird Tom T. Hall noch einmal wichtig, weil der wohl relativ am Anfang zu Johnny gesagt haben soll, dass er auf jeden Fall Johnny Rodriguez bleiben soll. So. Und dass das ein schöner Name ist und dass das eben, dass das ist, wer Johnny halt ist. So. Und dass das wohl auch ein wichtiger Moment war, der halt, aber natürlich auch überhaupt, finde ich, dass es überhaupt diese Debatte und diese Gerüchte gab, irgendwas ist an sowas ja immer dran. So nach dem Motto, ist es wirklich das Richtige, wenn du mit deinem eigenen Namen auftrittst oder nicht, zeigt ja auch nochmal, in was für einer Zeit wir da gelebt haben. Ne? Also ich finde, es sagt sehr viel über die Zeit damals aus.
Ja, weil es eben nicht nur um Musik geht, sondern auch um Identität. Und am Ende war es ja auch genau richtig, dass er seinen Namen nicht geändert hat, oder?
Absolut richtig, weil er halt nicht erfolgreich wird, indem er seine Herkunft irgendwie versteckt, sondern ganz im Gegenteil. Also seine Herkunft wird Teil seines Klangs, könnte man so sagen. Also er singt auf Englisch, er singt auf Spanisch, manchmal wechselt er auch die Sprache. Und damit bringt er natürlich etwas in den Country Mainstream, das damals halt absolut gar nicht selbstverständlich war.
Da sind wir auch nah bei unserem Selena-Thema. Kleiner Hinweis, hört da gerne nochmal in die Folge rein. Selena hat ja bewusst auf Spanisch gesungen, war eine Ikone der Tejano-Musik und hat es geschafft, durch ihre Musik mehrere Welten zu verbinden.
Mhm. Und obwohl sie ja gar nicht so gut Spanisch konnte am Anfang. Also sie ist ja amerikanisch sozialisiert worden in der Sprache. Und ihr Vater war ja damals, der gesagt hat, mach das, sing auf Spanisch. Und damals auch genau die richtige Entscheidung gewesen. Und Johnny war kein Tejano-Star im engeren Sinne, also wie später Selena, sondern ja halt ein Country-Künstler aus Südtexas mit mexikanisch-amerikanischer Prägung. Aber weil er halt aus dieser Grenzregion kam, also Spanisch und Englisch sang und musikalisch halt von Honky-Tonk und der südtexanischen Kultur geprägt war, wird er halt immer wieder im Umfeld von Tejano, Tex-Mex und Latino-Country eingeordnet. Und am Ende geht es ja darum, wie du auch schon sagtest, dieses Leben zwischen Sprachen, zwischen Kulturen, zwischen Südtexas und amerikanischem Mainstream, das ist bei beiden Geschichten also bei der Geschichte von Selena und halt auch bei der Geschichte von Johnny Rodriguez, super wichtig.
Ja, seine Songs laufen mittlerweile im Radio. Johnny Rodriguez' Name steht auf Platten und Menschen kaufen Tickets, um ihn zu hören.
Mhm. Und in dieser Zeit sieht das halt alles nach dem amerikanischen Traum aus. Ich würde gar nicht sagen, es sieht danach aus, sondern es ist der amerikanische Traum in diesem Moment. Ein Teenager, das muss man sich mal auf der Zunge hier zergehen lassen, ein Teenager, der seinen Vater verliert, der seinen Bruder verliert, der ins Gefängnis kommt. Und dann ist da dieser Texas Ranger, der ihm eine zweite Chance gibt. Dann nutzt er die, dann singt er, dann wird er entdeckt, er geht nach Nashville und bumm.
Ja, also nach Nashville und somit ganz nach oben.
Ja, zumindest für eine Zeit. In den 70er Jahren ist Johnny Rodriguez ganz oben angekommen. Er steht auf Bühnen, gibt Interviews, reist durchs Land, gewinnt Preise. Der Junge aus Sabinal ist jetzt ein Star. Einer, der es aus einer kleinen Stadt in Südtexas bis nach Nashville geschafft hat. Hit folgt auf Hit, jahrelang. 6-mal schafft er es auf Platz 1 der US Country Charts. Ein Phänomen. Aber irgendwann wird es ruhiger. Nicht von heute auf morgen, nicht mit einem einzigen Skandal. Johnny Rodriguez verschwindet nicht einfach. Er tritt weiter auf, er nimmt weiter Musik auf, er hat weiter Fans. Aber die ganz großen Jahre liegen irgendwann hinter ihm. In den 80er Jahren ist die Karriere nicht mehr das, was sie einmal war. Es gibt Probleme. Johnny Rodriguez trinkt und nimmt Drogen. Er holt sich Hilfe, begibt sich in Behandlung. Er rehabilitiert sich, kehrt zurück, feiert neue Erfolge, dann der Rückfall. Es ist ein Auf und Ab. Und das spiegelt sich auch in seinem Liebesleben wider. Seine erste Ehe scheitert, seine zweite auch. 1998 heiratet er Debbie McNeely aus Texas. Im selben Jahr kommt seine Tochter zur Welt. 1998 ist das Jahr, in dem Johnny ein neues Glück findet, ein neues Leben erschafft und ein anderes Leben beendet. Mit einem Schuss.
Ich finde diesen Abschnitt auch total wichtig, weil er wieder einmal zeigt, dass Erfolg halt nicht immer glücklich macht. Siehe Marvin Gaye, Willi Herren, Falco oder auch Rex Gildo. Über all diese Künstler haben wir im Podcast schon gesprochen. Und bei allen hat man auch gesehen, Erfolg ist nicht unbedingt die entscheidende Zutat für Glück.
Ja. Und das Spannende ist, Johnny hat später selbst ziemlich offen darüber gesprochen und er beschreibt diesen Erfolg nicht nur als Traum, sondern auch als etwas, das ihn irgendwie komplett überfordert hat.
Was hat er denn dazu gesagt, wenn er darüber offen geredet hat?
Na, also er hat in einem Interview sinngemäß gesagt, dass er einfach ausgebrannt war. Also er sei müde geworden von diesem Kreislauf von Motelzimmer in den Bus, vom Bus auf die Bühne und wieder zurück. Und dann habe er halt irgendwann angefangen, Drogen zu nehmen. Und er sagt da sehr klar auch, das habe nirgendwo hingeführt.
Okay, das klingt jetzt nicht so nach Rock'n'Roll-Romantik, sondern einfach halt erschöpfend.
Total. Und er sagt auch, er war halt super jung, also Anfang 20, plötzlich diese Hits, diese Karriere, dieses Leben, das von außen wahrscheinlich unglaublich aussah. Aber wie gesagt, er beschreibt halt, dass ihm das irgendwann von der echten Welt auch getrennt hat und dass er sich lange isoliert gefühlt hat. Und was ich total spannend finde, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, du hast diese ganzen Namen der anderen Künstler, über die wir geredet haben, in unserem Podcast genannt. So viele Menschen denken wahrscheinlich, das ist der absolute wahr gewordene Traum. Und du spielst jeden Abend oder jede Woche vor Hunderten, vor Tausenden Fans. Aber du darfst nicht vergessen, dass in diesem Bus, in diesem Motelzimmer, nach der Bühne, bist du auch ganz oft alleine. Und ich habe schon von so vielen auch Menschen, die auch professionell Musik machen und auf dieser Bühne stehen und auf on the road sind, auch gehört, dass du damit auch erstmal klarkommen musst, ne, mit dieser Diskrepanz, dieser Jubel und dann diese Leere danach, irgendwie dann am Ende doch.
Ja, also wie du schon gesagt hast, es klang ja erstmal alles so nach amerikanischem Traum und das war es sicherlich auch eine gewisse Zeit. Aber irgendwann hat er halt gemerkt, okay, dieser Traum hat halt auch seinen Preis.
Ja.
Und das ist halt kein besonders günstiges Preisschild, was da dran hängt.
Ja, ja. Ich glaube, wir haben auch einmal mit Rolf Schmiel, dem Psychologen, darüber gesprochen, dass Drogen halt oft dieses Mittel zur Kompensation dieser Lücke dann am Ende auch sind. Ne? Er hat auch mal in einem Interview mit dem Tennessean gesagt, das war glaube ich 1984, er habe gedacht, er müsse sich in einen besseren Menschen verwandeln oder in eine Art besondere Person, die andere von ihm erwarten. Und nach der Reha und nachdem er bei den Anonymen Alkoholikern war, habe er dann aber gemerkt, er muss sich eigentlich gar nicht verändern. Er war von Anfang an in Ordnung. Und weißt du, woran ich da jetzt gerade denken muss?
An was?
An diesen neuen absoluten Erfolgshit von Shireen David. Du bist gut genug.
Mhm, ja.
Der jetzt gerade überall hoch und runter dudelt. Du bist gut genug. Du erkennst die Parallele, die ich meine?
Ja, absolut. Wir haben jetzt natürlich viel über seinen Aufstieg gesprochen und über ihn als Künstler. Wir haben jetzt aber noch gar nicht so über sein Privatleben gesprochen. Was du mir ja so im Vorfeld mal verraten hattest, ist, dass es privat bei ihm auch alles andere als stabil lief. Kannst du uns mal ein bisschen was zu seiner privaten Situation erzählen?
Ja, also er war mehrfach verheiratet, ne? Zwei Ehen enden in Scheidung. Und jetzt muss man natürlich an der Stelle auch einmal sagen oder mal die Frage aufwerfen, wie will man eigentlich eine gesunde Beziehung führen, wenn man selber mit sich nicht im Reinen ist, ne? Also wenn er die Probleme hat, von denen er da berichtet, die Drogen, die Reha, anonyme Alkoholiker, dann ist es ja auch fast schon eine logische Konsequenz, dass sich das aufs Privatleben auswirkt und auf persönliche Beziehungen. Und ja, und zwei seiner Ehen sind halt gescheitert. Er hat natürlich eine sehr große Familie, die auch immer da geblieben ist, wo er herkommt, also in Sabinal, wo seine Mutter lebt und viele seiner Geschwister. Und ja, so sah sein Privatleben aus, aber eigentlich war sein Leben in der Zeit ja geprägt von seiner Arbeit auch und dann halt eben diesen anderen Problem, die aufgetaucht sind.
Okay, und die ersten zwei Ehen in Entscheidung, 1998 heiratet er dann nochmal.
Mhm. Debbie McNeely aus Texas und mit der bekommt er dann auch eine Tochter, Aubrey. Und das ist genau die Familie quasi, die dann auch in der späteren Geschichte noch wichtig wird, beziehungsweise die Zeit und der Ort wird vor allem wichtig. Das Jahr und Texas.
Ich glaube, wir kehren jetzt mal zurück an den Ort, an dem für Johnny Rodriguez alles angefangen hat.
Genau. Wir gehen zurück nach Texas. Wie du sagtest, der Ort, an dem alles angefangen hat, aber auch der Ort, wo am Ende dieses dunkle Kapitel stattfindet und das macht es halt so bitter, ne? Die Geschichte führt ihn wieder dorthin zurück. Nicht nach Nashville, nicht auf die Bühne, sondern halt nach Sabinal, in das Umfeld seiner Familie.
Und damit nähern wir uns jetzt auch dem Kriminalfall.
Ja, zeitlich und räumlich. Sabinal, Texas, 29. August 1998. Es ist früher Morgen, eine dieser Stunden, in denen selbst kleine Geräusche größer wirken als sonst. Ein Auto in der Ferne, ein Hund, der bellt, vielleicht ein Schritt auf Holz, dann wieder Stille. In der North Pickford Street steht ein einfaches Haus, gelbe Fassade, Carport. Es gehört zur Familie Rodriguez. Für Johnny ist dieses Haus kein fremder Ort. Es ist Teil seiner Geschichte. Sabinal ist die Stadt, in der er geboren wurde. Die Stadt, aus der er weggegangen ist. Und die Stadt, in die er immer wieder zurückkehrt. An diesem Morgen hört Johnny Geräusche. Etwas im Haus. Drin ist es dunkel. Die Räume liegen still da. Möbel, Türen, Schatten. Johnny greift zu einer Waffe. Sie liegt auf einem Regal. Eine 357 Magnum. Und dann geht er weiter ins Haus. Im Inneren ist ein Mann. Israel Borrego. Die meisten nennen ihn Bosco. Er ist 26 Jahre alt, kommt aus der Gegend und er kennt Johnny Rodriguez. Warum Borrego an diesem Morgen im Haus ist, wird später zu einer zentralen Frage des Falls. In diesem Moment bleibt nur eine Abfolge von Sekunden. Dunkelheit, Geräusche, Johnny Rodriguez mit einer Waffe. Bosco im Haus. Und dann fällt ein Schuss. Ein einziger. Die Kugel trifft Israel Borrego im Bauchbereich. Der Knall zerreißt die Stille. Danach muss alles gleichzeitig passiert sein. Schock, Bewegung, Rufe, das Begreifen. Johnny Rodriguez hat geschossen. Israel Borrego ist schwer verletzt. Aus einem dunklen, unklaren Moment wird ein Notfall. Hilfe wird alarmiert von Johnny. Borrego wird aus dem Haus gebracht. Doch es ist zu spät. Er stirbt an den Folgen der Schussverletzung. In Sabine spricht sich so etwas schnell herum. Ein Schuss in einem Familienhaus, ein Toter und mittendrin Johnny Rodriguez, der berühmteste Sohn der Stadt. Die Polizei nimmt ihn fest. Aus dem gefeierten Countrystar wird ein Beschuldigter in einem Tötungsdelikt. Die Nachricht verlässt Sabinell. Erst lokale Berichte, dann Agenturen, dann Zeitungen weit über Texas hinaus. Countrystar Johnny Rodriguez wegen Mordes angeklagt. Ein Satz, der kaum zu der Geschichte passt, die viele bis dahin über ihn kennen. Der Junge mit der Gitarre, die Stimme aus der Gefängniszelle, die zweite Chance, Nashville, die Hits. Jetzt steht sein Name neben dem von Israel Borrego. Der eine 47 Jahre alt, der andere 26. Beide aus derselben Gegend, beide kennen sich. Am Ende dieses Morgens ist einer tot.
Okay, heftig. Und die Frage, die man jetzt natürlich sofort hat, also ich habe sie natürlich sofort, warum? Also warum schießt Johnny Rodriguez auf diesen Mann?
Seine Erklärung ist, er dachte, da sei ein Einbrecher im Haus. Er hört Geräusche, er geht ins Haus, es ist dunkel, dann schießt er.
Aber die beiden kannten sich ja, oder? Das hast du ja gerade erklärt. Also hat er nichts gesehen und einfach blind geschossen? Also war das ein tragischer Zufall oder ist es jetzt eher eine Ausrede?
Ja, und genau wegen dieser Fragen, Bettina, wird dieser Fall so kompliziert. Weil du sagtest ja gerade richtig, so habe ich es ja auch erzählt, Israel Borrego ist kein Fremder. Also in sehr vielen Berichten wird er als Bekannter von Rodriguez beschrieben. Einige, da gehen so ein bisschen die Beschreibungen auseinander, wie gut die sich jetzt eigentlich wirklich kannten. Ja, also einige haben ihn auch Drinking Buddy genannt, also sagen wir mal auf gut Deutsch salopp gesagt ein Saufkumpel. Also jemand, mit dem er sich getroffen hat zum Trinken. Auf jeden Fall kannten die beiden sich. Sie haben sich mindestens mehrere Monate vor diesem Geschehen kennengelernt.
Okay, also er ist jetzt nicht der beste Freund aus Kindheitstagen, aber er ist auch nicht irgendein unbekannter Mann, der da im Haus steht. Die Frage ist auch, warum stand er in Johnny Rodriguez Haus?
Genau, und auch das wird im Prozess noch eine Rolle spielen. Angeblich war er ganz oft da. Und wenn das so ist, dann muss seine Anwesenheit in diesem Haus etwas Normales gewesen sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Aussagen aus Rodriguez Umfeld wiederum, wonach Borrego in diesem Haus eigentlich gar nicht erwünscht war. Aber auch damit müssen wir vorsichtig sein oder das vorsichtig formulieren, weil das halt später Teil der Verteidigungsgeschichte wird. Sagen wir mal so.
Okay, aber die Story, wonach Borrego im Haus eigentlich nicht erwünscht war, spricht ja schon dafür, dass es da schon mal ja eine vorausgehende Situation zwischen den beiden gab, beziehungsweise Borrego vielleicht vorher auch schon mal aufgefallen ist.
Exakt. Also was wir auf jeden Fall nicht wegdiskutieren können, ist, dass die sich kannten und dass er auch nicht zum ersten Mal in diesem Haus war. So. Und Rodriguez Anwalt hat halt später gesagt, Borrego sei mehrfach gesagt worden, er solle dem Haus fernbleiben. Und es gibt auch Berichte, dass die Familie ihn nicht im Haus haben wollte. Aber wie gesagt, diese Informationen stammen halt aus Johnnys Umfeld und werden später Teil der Verteidigungsstrategie. Wir können also nicht neutral sagen, so war es. Vor allem, weil die Staatsanwaltschaft, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, ist halt ein bisschen anders erzählt.
Ja, also es ist schon ein Unterschied, ob man nach Hause kommt und denkt, da ist jemand Fremdes drin und schießt dann auf diese Person, vielleicht sogar aus Notwehr. Oder ob die Person, sage ich jetzt mal, ob das jetzt ein Saufkumpel oder ein guter Bekannter ist, eine Person, die man vielleicht hätte erkennen können und die in diesem Haus halt nicht erwünscht war. Also ja, ich finde es auch wichtig, dass du nochmal darauf hinweist, dass wir das jetzt nicht so neutral sagen können, wie es war. Das ist wichtig. Aber man merkt daran natürlich sofort, wie unterschiedlich man diese Szene auch erzählen kann. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mehr über Borrego erzählen.
Ja, also man weiß leider gar nicht so viel über den. Also ich hätte gerne mehr über ihn herausgefunden. Man weiß, er war 26 Jahre alt, er kam aus dieser Gegend. Viele nannten ihn Bosco, das war sein Spitzname. In manchen Medienberichten wird er halt, wie gesagt, als Bekannter oder eben als so eine Art Trinkkumpane von Rodriguez beschrieben. Er war verheiratet, aber viel mehr weiß man faktisch über ihn nicht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil halt Johnny Rodriguez der sehr berühmte Name ist. Und über ihn stand natürlich in diesen ganzen Berichten wesentlich mehr als über Borrego, was ja leider relativ oft passiert, wenn man es mit solchen Fällen zu tun hat, dass wenn der, sagen wir mal jetzt mal Schütze und nicht Täter, dass dieser prominente Name dann vieles andere auch überdeckt, ne?
Ja, natürlich. Ich habe jetzt aber noch ein paar Fragen zu dem Ablauf. Erzähl uns doch mal, wo war Johnny davor? Was kannst du uns dazu sagen?
Also laut Los Angeles Times war Johnny an dem Abend bis in den Morgen hinein in einem Haus gegenüber. Hat dort Musik gemacht, hat sich mit Freunden getroffen, hat mit denen zusammen Alkohol getrunken. So wird so von 3, 4 Personen gesprochen. Und ungefähr gegen 4 Uhr morgens soll er dann ins Haus gegangen sein in der North Pickford Street. Er hat dieses Haus, das muss man wissen, das kann man durch eine Seitentür unter so einem Carport betreten, die dann in die Küche führt, ne? Und genau in dieser Küche wurde Borrego später am Boden gefunden. Also es ist jetzt nicht so, dass Johnny im Haus war und irgendwie geschlafen hat und dann hat er Geräusche aus der Küche gehört und dann ist er die Treppen runtergegangen oder durch die Flure gewandert, sondern er war selber gar nicht im Haus. Er ist dann rübergegangen, hat diese Geräusche gehört und muss dann irgendwie relativ schnell zur Waffe gegriffen haben.
Okay, also die Leiche wurde dann in der Küche gefunden. Jetzt nicht gerade irgendwie bei einem Safe, den er ausrauben wollte. Ja, könnte ja tatsächlich auch sein, dass er sich einfach in der Küche nur was zu essen gemacht hat und seinen Bekannten Johnny Rodriguez überraschen wollte.
Du, klingt vielleicht erstmal ein bisschen banal, ist ja aber gar nicht unrealistisch, weil diese Deutung taucht später tatsächlich sehr oft auf. Also in einigen Medienberichten heißt es, Borrego habe möglicherweise in der Küche Frühstück gemacht, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Also weil ich gedacht habe, okay, der steht da in der Küche, der soll angeblich öfter da gewesen sein. Oder er wollte sich was zu trinken holen oder irgendwas, weil Fakt ist ja, er war halt eben nicht einfach ein fremder Mann im Haus. So war es halt nicht. Und diese Frage, warum er in diesem Haus war, so viel kann ich sagen, wird später auch entscheidend.
Ja, und aus dieser Frage wird dann ja natürlich auch der Mordprozess. Es bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss, für die Staatsanwaltschaft reicht Johnnys Erklärung offenbar nicht aus. Sonst hätten sie ja keine Anklage erhoben.
Exakt. Sie klagen ihn wegen Mordes an. Der Schuss ist natürlich unstrittig, Borrego ist tot, Rodriguez hat geschossen. Aber jetzt muss natürlich ein Gericht klären, ist das Mord? Mehr als ein Jahr nach dem Schuss steht Johnny Rodriguez vor Gericht, Oktober 99. Das Haus in Sabinal wurde zu einem Tatort. Aus Sekunden in einer dunklen Küche werden nun Aussagen, Beweise, Argumente. Aus einem Schuss wird eine juristische Frage. War es Mord oder war es Selbstverteidigung? Johnny Rodriguez bestreitet nicht, dass er geschossen hat. Das ist nicht der Streitpunkt. Israel Borrego ist tot. Er wurde von einer Kugel aus Rodriguez' Waffe getroffen. Ein Schuss. Die Frage lautet also nicht, wer hat geschossen, sondern warum. Die Verteidigung erzählt ihre Geschichte. Johnny sei in der Nähe gewesen, im Haus seines Bruders. Er habe Geräusche gehört. Im Haus seiner Mutter habe es zuvor Probleme mit Einbrüchen gegeben. Also sei er hinübergegangen. Es sei dunkel gewesen. Im Haus habe er einen Mann gesehen. Einen Mann, den er in diesem Moment nicht erkannt habe. Einen Mann, den er für einen Eindringling gehalten habe. Und dann habe er geschossen, weil er Angst hatte, weil er glaubte, sich schützen zu müssen. Für die Verteidigung ist es der Moment, in dem ein Mann in einem dunklen Haus glaubt, einem Eindringling gegenüberzustehen. Für die Anklage ist es der Moment, in dem Johnny Rodriguez einen Bekannten erschießt und danach sagt, er habe ihn für einen Einbrecher gehalten. Die Staatsanwaltschaft hat kein klares Hollywood-Motiv. Kein Geld, keine Eifersucht, keine lange geplante Rache, die sich sauber erzählen lässt. Ihr Angriffspunkt ist ein anderer. Sie glaubt Johnny Rodriguez die Einbrechergeschichte nicht. Der Staatsanwalt sagt sinngemäß, die Beweise sprechen dagegen, dass Johnny in Selbstverteidigung geschossen hat. Und mit Beweise meint die Anklage mehrere Punkte. Erstens, Israel Borrego ist aus Sicht der Anklage kein fremder Mann, der plötzlich in dieses Haus einbricht. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft war Borrego öfter im Rodriguez-Haus. Wenn er getrunken hatte und seine Frau ihn nicht nach Hause ließ, soll er dort manchmal seinen Rausch ausgeschlafen haben. Für die Anklage ist das entscheidend, denn wenn Borrego das Haus kennt, wenn er dort schon vorher war, wenn er zum Umfeld gehört, dann wird aus einem vermeintlichen Einbrecher ein Bekannter. Und genau das macht die Einbrechererklärung angreifbar. Zweitens, beide Männer waren in dieser Nacht betrunken. Johnny Rodriguez und Israel Borrego. Drittens erhebt die Anklage einen schweren Vorwurf. Rodriguez soll Borrego nach dem Schuss bedroht und sogar getreten haben, während Borrego im Sterben lag. Wenn das stimmen würde, dann klingt der Fall anders. Dann ist es nicht mehr nur der erschrockene Mann im dunklen Haus, der aus Angst schießt. Dann steht plötzlich die Frage im Raum, war da Wut, Aggression, etwas Persönliches? Die Verteidigung sagt, Johnny hatte Angst. Er glaubte, in dem Haus sei ein Eindringling. Die Anklage sagt, nein, so einfach war es nicht. Borrego war bekannt. Borrego war öfter dort. Beide waren betrunken und Johnnys Verhalten nach dem Schuss passt nicht zu einem reinen Notwehrmoment. Der Prozess dauert rund eine Woche. Dann muss die Jury entscheiden. Nach Berichten hat sie etwa 2 Stunden beraten. Das Urteil? Nicht schuldig. Johnny Rodriguez wird vom Mordvorwurf freigesprochen. Im Gerichtssaal ist damit die strafrechtliche Frage entschieden. Die Jury sieht den Mordvorwurf nicht als bewiesen an. Johnny Rodriguez verlässt das Verfahren ohne Verurteilung. Aber ein Freispruch löscht nicht alles aus. Israel Borrego bleibt tot. Seine Familie bleibt zurück. Und Johnny Rodriguez bleibt der Mann, der geschossen hat. Juristisch ist er frei, biografisch nicht.
Also, ich muss schon sagen, in mir sträubt sich alles irgendwie, weil es zu keiner Verurteilung kam. Ich muss sagen, gerade hatte das Wort Promi-Bonus im Kopf, weil Rodriguez ja doch sehr bekannt war, sehr viele Fans und Anhänger auch gehabt hat und wir ja auch hier in der Vergangenheit schon öfter, ja, solche Fälle erlebt haben. Aber generell muss man, glaube ich, auch wieder einmal verstehen, was ein Strafprozess eigentlich alles leisten muss. Also es reicht ja nicht, dass etwas furchtbar ausgegangen ist und es reicht auch nicht, dass ein Mensch tot ist und man weiß, wer geschossen hat. In diesem Fall muss ja schon auch sehr einwandfrei bewiesen werden, dass es Mord war. Und die Jury hat offenbar gesagt, ja, die Beweise, die uns hier vorgelegt wurden von der Staatsanwaltschaft, reichen uns eben nicht, um diesen Mann als Mörder zu verurteilen.
Ja, es geht halt dann um die Frage, war es Mord oder bleibt halt genug Zweifel daran, dass Johnny tatsächlich wusste, wen er vor sich hatte. Oder dass er halt nicht aus Angst gehandelt hat. Und weißt du, da geht es ja auch dann oft um die Frage, wem glaubt man, ne? Glaubt man ihm? Und ich finde es eigentlich so tragisch, was du gerade gesagt hast. Es reicht nicht, dass es furchtbar ausgegangen ist. Es reicht nicht, dass ein Mensch tot ist. Mhm. So brutal das klingt. Es klingt ja so unfassbar brutal, aber es ist halt so. Natürlich steht es steht nicht außer Frage, dass er geschossen hat, aber wenn die Jury sagt, es könnte schon sein, dass er dachte, das ist ein Eindringling, ja, dann gibt es da halt Zweifel. Und im Zweifel ist es halt für den Angeklagten.
Ich finde das ja in solchen Fällen sehr spannend und ich stelle mir dann immer die Frage, wie viele aus der Jury waren denn jetzt irgendwie dafür, wie viele waren dagegen. Am Ende müssen sie sich ja einig werden und, sage ich mal, zu einem Urteil auch kommen. Aber mich interessiert dann schon immer, also ich würde da gerne mal irgendwie Mäuschen spielen, gerade bei solchen Fällen und da mal reinhören, wie denn die Jury am Ende zu dieser Entscheidung gekommen ist und ob da wirklich alle von Anfang an gesagt haben, ja, der ist nicht schuldig oder ob es da vielleicht auch Zweifler gab.
Ja, würde ich auch gerne. Ganz kurz nur eine Sache noch dazu, aber wenn es wirklich nur 2 Stunden gedauert haben soll, so wie viele Medien es berichten, dann war es wahrscheinlich relativ eindeutig. Ne? Weil sowas kann sich ja auch über Tage ziehen.
Ja, ich musste gerade auch noch an einen anderen sehr bekannten Fall denken, und zwar an Oscar Pistorius. Der hat ja seine Freundin erschossen in seiner Wohnung und auch da gab es ja diese Aussage, ich dachte, sie sei ein Einbrecher.
Hm. Ja, der Vergleich liegt als Gedanke nahe. Natürlich, klar, bei Pistorius, also muss ich persönlich sagen, was ich noch viel absurder bei diesem Fall finde, Mini-Exkurs, der lag ja mit seiner Freundin zusammen im Bett, ne? Und hat dann Geräusche gehört und ist dann aufgestanden. So sein Narrativ, beziehungsweise er war mit seiner Freundin vorher ins Bett gegangen. Seine Freundin war dann ja aber im Bad und er hat sie erschossen. Und der hat ja scheinbar noch nicht mal ordentlich nachgeschaut, ob die eigentlich noch neben ihm liegt.
Ja, also das ist auch völlig...
Das fand ich damals das Absurdeste an dem
ganzen
Fall.
Ja, das ist es auch, weil wenn man weiß, man hält sich mit einer anderen Person, mit seinem Partner in einer Wohnung auf und dann hört man Geräusche. Also ich würde da jetzt nicht sofort irgendwie eine Waffe holen und in Richtung Badezimmer schießen, bevor ich nicht irgendwie erstmal geschaut habe, ob mein Partner noch ruhig im Bett liegt oder wo der überhaupt ist. Ja, also es besteht ja immer das Risiko, dass man den dann selbst, wenn es einen Einbrecher gibt und man holt eine Waffe und will auf diesen Einbrecher zielen, dann ist es ja auch sehr wahrscheinlich, dass ein Laie da halt vielleicht auch aus Versehen auf wen anders schießt. Also vielleicht
Wir dürfen natürlich an der Stelle nicht vergessen, dass das ein ganz anderes Land ist. Also wirklich diese Raubüberfälle und Einbrüche, da ja ganz, 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 ganz absurd hoch ist die Zahl. Und dass die Angst von jemandem, dass ein Einbrecher im Haus ist, viel berechtigter ist als bei uns hierzulande. Aber dennoch, was du gerade sagst, ist ja vollkommen richtig. Und die Gedanken hatte ich da auch immer. Und das war für mich damals wirklich mit der krasseste und absurdeste Punkt an diesem ganzen Fall. Ein heftiger Fall, nicht 1:1 vergleichbar.
Natürlich.
Aber
nicht.
Man muss klar. Natürlich.
Also nicht 1:1 vergleichbar, aber dieses Motiv, jemand erschießt einen Menschen und sagt später, ich habe einen Eindringling vermutet, das kennt man eben aus beiden Geschichten.
Ja. Und beide Geschichten zeigen, wie schwierig solche Fälle vor Gericht sein können. Ne? Weil, wie gesagt, es geht nicht nur darum, was objektiv passiert ist. Es geht halt auch darum, was jemand in einem extrem kurzen Moment wahrgenommen oder geglaubt haben will. Sagen wir es mal so.
Also, ja, die Jury hat Rodriguez jetzt freigesprochen. Juristisch ist der Mordvorwurf damit erledigt. Aber was macht so ein Prozess mit einer Karriere? Ist man danach erledigt? Wie ging es weiter für Johnny Rodriguez?
Ja, seine großen Chartjahre waren ja schon lange vor dem Schuss vorbei. Also der Prozess hatte also keine laufende Weltkarriere zerstört. Haben wir ja vorhin berichtet, dass eigentlich die 80er schon der Zeitpunkt waren, wo er eigentlich mehr oder weniger immer weniger Erfolge hatte, dann zwar immer wieder zurückgekehrt ist, dann diese ganzen Drogenprobleme. Aber natürlich bleibt sowas hängen, ne? Also, wie gesagt, die Karriere war nicht der Auslöser dafür, dass er weniger erfolgreich geworden ist. Aber
der Schuss.
Der Schuss, genau. Aber ja, natürlich kannst du das nicht, kriegst du das ja aus so einer Biografie nicht rausgelöscht.
Ja, aber das heißt auch, er macht trotzdem weiter.
Ja, also er ist auf jeden Fall weiter aufgetreten, vor allem in Texas. Er ist weiter eine wichtige Figur in der Country-Geschichte. Er ist auch 2007 in die Texas Country Music Hall of Fame aufgenommen worden. Also so, wie man das halt von, sagen wir mal, Musikern, die irgendwann eine Zeit lang riesengroß waren und dann etwas weniger erfolgreich sind, kennt. So hat er halt auch weitergemacht.
Gut, also es ist keine öffentliches Gerichtsverfahren, Karriere vorbei und dann für immer verschwunden, nee, Geschichte.
Genau, sondern er macht weiter und die Geschichte reißt natürlich aber auch mit ihm mit, ne? Also wenn natürlich später über ihn geschrieben wurde, stand da natürlich eigentlich fast immer beides drin, ne? Also der mexikanisch-amerikanische Country-Pionier und halt dieser Schuss in Sabina. Texas ist er übrigens weiter verbunden geblieben. Dort ist er dann im Mai 2025, also noch gar nicht lange her, verstorben in San Antonio mit 73 Jahren. Und seine Tochter hat damals geschrieben, er sei friedlich gestorben, umgeben von seiner Familie. Genau. So endet dann das Leben von Johnny Rodriguez.
Auf alle Fälle ein sehr spannendes Leben. Und ich finde, dass das einfach ein sehr, sehr spannender Fall war, den du da mitgebracht hast. Und es war auch mal was ganz anderes. Also vielen lieben Dank.
Danke, gerne. Immer doch. Ja, und euch natürlich danke fürs Zuhören. Hoffentlich hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Dann bist du wieder dran, Bettina, oder?
Ja, und ich würde auch behaupten, ich bringe einen Künstler mit, dessen größte Hits wirklich jeder Hörer von uns kennt.
Na, ich weiß tatsächlich nicht, um welchen Fall es geht. Deswegen bin ich genauso.
Verrate ich dir auch nicht.
Deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr. Und bleibt alle gesund und munter. Und wir hören uns in 2 Wochen.
Ja, bis dann. Macht's gut. Ciao.
Soko Schlager ist eine Produktion von Schlager.de. Redaktion Janina Kirsch, Bettina Steinke und Sarah Fernandes. Produktion Niklas Schäuble und Vincenzo Proscio.